Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen und moin zu Episode 201 und zur 9. Staffel von Fotografie neu denken. Ja, ich hoffe, ihr seid alle wunderbar ins neue Jahr 2025 gestartet. Ich jedenfalls habe es mir gut gehen lassen mit meiner Familie und ich bin voller Tatendrang für 2025. Denn dieses Jahr findet die 4. Ausgabe unseres Festivals in Regensburg statt. Save the date kann ich da nur sagen, 20. bis 23. November 2025, Städtische Galerie in Regensburg. Schon mal in den Kalender eintragen. Die Reise lohnt sich in jedem Fall. Ja, meine Interviewpartnerin heute ist die Direktorin der Alfred-Erhardt-Stiftung in Berlin, Dr. Christiane Stahl. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, Frau Stahl. Viele Grüße nach Berlin.
Ja, viele Grüße auch.
Frau Stahl, erste Frage. Wie sind Sie denn zur Fotografie gekommen?
Ich bin klassische Kunsthistorikerin letztlich und dann über die Kunstgeschichte zur Fotografie gekommen. Ich habe erst an der École du Louvre in Paris studiert, ein sehr klassisches Studium, wo man so alles von A bis Z durchgeht und bin dann kurz vor dem Mauerfall nach Berlin gezogen und wollte eigentlich überhaupt nicht mehr weitermachen mit der Kunstgeschichte, weil die Franzosen mir es aufgrund ihres Schulsystems total verlitten hatten, bis ich dann an der FU gelandet bin und merkte, ach, das ist ja intelligent, das ist ja wirklich auch Recherchearbeit, Detektivarbeit, man muss Thesen entwickeln und man muss Fußnoten schreiben und all das, das hatten wir alles in Frankreich nicht gelernt. Aber in Frankreich habe ich schon so die ersten Kontakte gehabt, weil meine Studienkollegin Anne de Mondenard, die hat später ihre Promotion geschrieben über La Mission Héliographique, ganz fettes, dickes, tolles Buch, ist heute Leiterin der fotografischen Sammlung von Musée Carnavalet, verheiratet mit Michel Guérin, der wiederum für Le Monde das Feuilleton geleitet und dort eben auch die Fotokritiken geschrieben hat. Und die hat für die Galerie Agathe Gaillard gearbeitet. Und da habe ich dann auch eine Zeit meiner Studienzeit eben abgehangen und habe die Größen der Fotografie dort kennengelernt, teilweise auch noch live. Und das hat mich doch schon wirklich äußerst beeindruckt. Und da habe ich auch angefangen, selber zu fotografieren, allerdings auf sehr bescheidenem Niveau. Mit einer Pentax, schwarz-weiß, dann hat man da so mit Orvo-Papier herumexperimentiert als junge Studentin. Aber wenn man dann angefangen hat, mal ein bisschen genauer in die Bücher zu gucken, was für großartige Werke der eine oder die andere Fotografin erschaffen hat, das hat mich dann doch etwas entmutigt. Und irgendwann habe ich es auch wieder bleiben lassen. Na und in Berlin wollte ich erst gar nicht weiter studieren, habe dann aber doch und habe schon auch meine Magisterarbeit geschrieben über Fotografie, weil ich habe so eine Zickzack-Karriere. Also ich habe gearbeitet, dann habe ich wieder studiert, dann habe ich wieder gearbeitet. Da hatte ich mein Studium unterbrochen vor dem Magister, um bei der Ausstellung in der Kunst- und Ausstellungshalle in Bonn bei der Ausstellung über Panorama als Massenunterhaltung im 19. Jahrhundert mitzuarbeiten. Und dort habe ich die Collection Joachim Bonne-Maison, der eine große Sammlung erstellt hat über Panoramafotografie und auch eine umfassende Theorie dazu erstellt hat, durfte ich betreuen. Und da hat es mich dann ergriffen und habe danach dann meine Magisterarbeit über Frédéric de Martens, den Erfinder der Panoramadaguerreotypie von 1841 geschrieben. Das heißt, ich durfte dann auch wieder nach Paris zurück in der Bibliothèque Nationale recherchieren und so. Und dann habe ich wieder gearbeitet in der Galerie Carsten Greve in Köln. Da hat es mich dann aufgrund meiner Bonner Erfahrung hat es mich dann nach Köln verschlagen und dann bin ich auch da hängen geblieben. Bei der Galerie Carsten Greve gab es ein bisschen Kontakt mit Fotografie, interessanterweise mit Detlef Orlopp auch schon bereits. Und irgendwie hat mich die Fotografie weiterhin festgehalten. Und als ich 1998 hat mein Vater, meine Geschwister und mich ausgezahlt, weil die Firma abgegeben wurde. Und dann, das heißt, ich habe eine Art von Erbschaft gemacht und habe gekündigt und habe gesagt, ich promoviere jetzt. Dann bin ich gesagt, ich möchte über Fotografie promovieren, am liebsten neue Sachlichkeit, neues Sehen, Avantgarde-Fotografie. Und mir war klar, ich gehe entweder zu Ute Eskilsen oder ich gehe zu Jürgen Wilde, um die zu fragen, habe da nicht eine Idee. Zu der Zeit gab es keine Dissertationen über Fotografie. Es gab die Arbeit von Andreas Haus. Das war's. Mehr gab es nicht. Und es gab auch keine Methodologie oder irgendetwas. Mein Professor war Professor Eberhard König an der FU, der eigentlich für Mittelalter zuständig war. Wie auch immer, es war trotzdem gerade auch deswegen sehr spannend. Also ich bin zuerst zu Jürgen Wilde gegangen und der hat mir Alfred Erhardt vorgeschlagen. Kannte ich nicht. Dann bin ich mit dem Promotionsthema zu meinem Prof, der sagte, kenne ich. Ich hatte das Buch Die kurische Ernährung bei mir im Regal als Kind. Und dann hatte ich innerhalb von 2 Tagen mein Promotionsthema. Und daraus hat sich dann letztlich alles andere weiterentwickelt. 2001 gab es eine Ausstellung in der Kunsthalle Bonn und im Kunstmuseum Bremen zum 100-jährigen Geburtstag von Alfred Erhard. Da hat der Sohn von Alfred Erhard, Jens Erhard, unser Sponsor, der das alles hier bezahlt, die Alfred-Erhard-Stiftung, schon gesagt, er möchte ein Museum bauen. Und dann habe ich das dem Jürgen Wilder erzählt und er sagte, ja, wir sind gerade dabei, eine Stiftung zu gründen. Ob ich nicht dem Jens Erhard vorschlagen möchte, auch eine Stiftung zu gründen. Und man könne sich ja da im Areal in Köln, im Forum für Fotografie und Kunst, die Räumlichkeiten teilen. Und das hat auch wieder Klack gemacht, getan, gesagt. Anfang 2002 haben wir dann gemeinsam dort eröffnet. Neben Thomas Zander, der war unser Vermieter, und Norbert Moos mit dem Forum für Fotografie. Und das war ein fantastischer Anfang, wenn man so eine große Lokomotive hat, an die man sich heranhängen darf. Also so nach dem Motto, das war immer meine Idee, Goethe, Schiller und ich, Albert Ringer-Patsch, Karl Blossfeld und Alfred Erhard. So. Und das war natürlich großartig für die kleine Alfred-Erhard-Stiftung, die am Anfang nur mit mir funktioniert hat. Ich habe die ersten 2 Jahre alles alleine gemacht. Irgendwann kam dann unsere Stefanie Odenthal dazu, die hat aber erst für Wildes gearbeitet. Also es war ganz klein am Anfang und wir wurden dann so über die nächsten Jahre ein bisschen größer. Und eigentlich erst mit dem Umzug nach Berlin 2010 ist das Ganze dann auf das Level gestiegen, auf dem wir heute auch sind.
Ja, jetzt die Frage natürlich für diejenigen auch, die Alfred Erhard jetzt als Fotografen und Künstler jetzt nicht so direkt auf dem Schirm haben. Sagen Sie noch ganz kurz noch mal was zu Alfred Erhard und wie es zu dieser Stiftung gekommen ist.
Also Alfred Erhard ist vor allem bekannt geworden als Fotograf der neuen Sachlichkeit in der Folge von Albert Ringer-Patsch und Karl Blossfeld mit neusachlichen Fotografien von Naturobjekten wie Kristallen und Muscheln und Schnecken. Damit ist er am bekanntesten geworden. Und natürlich auch mit seinem ersten Buch Das Watt. Das Buch ist in dem ersten Buch über Fotobücher von Jerry Badger und Martin Parr dabei, also schon gut geadelt. Was auch meiner Dissertation wichtig war, ist herauszuarbeiten, Alfred Erhard war kein Fotograf. Er war Maler und er war Musiker vor allem. Er war Kirchenmusiker, er war Kantor in seinem ersten Beruf. Dann ist er Lehrer geworden für Kunst und Musik und auch rhythmische Gymnastik und sowas. Dann ist er von den reformpädagogischen Leitern seines Landeserziehungsheims, wo er war, beurlaubt worden, um ans Bauhaus nach Dessau zu gehen. Und dort hat er ein Semester lang im Vorkurs von Josef Albers studiert. Und das hat ihn sehr stark geprägt. Das Besondere dabei ist nicht nur, dass das sein eigenes künstlerisches Werk massiv verändert hat, sondern er hat die Kunstpädagogik verändert. Er hat das, was er bei Josef Albers im Vorkurs gelernt hat, in der Schule mit den Kindern durchexerziert, von der ersten Klasse bis zum Abitur, und hat später über diese Erfahrung ein Buch herausgegeben, heißt Gestaltungslehre. Und aufgrund dieser Erfahrung, die er dort mit den Kindern gemacht hat, wurde er von Max Sauerland 1930 an die Landeskunstschule nach Hamburg berufen, neben Fritz Schleifer, einem anderen Bauhäusler, die einzigen, die überhaupt je einen Vorkurs unterrichtet haben in dieser Zeit. Das heißt, er war wirklich an der Spitze der Avantgarde der Kunst und der Kunstpädagogik. Ja, und dann kam 1933 und er wurde entlassen. So wie alle Bauhäusler entlassen worden sind, Max Sauerland ist auch entlassen worden, alles, was zu modern war, wurde entlassen. Und er ist dann in seinen ersten Beruf gegangen, um sich irgendwie durchzuwursteln, nach Cuxhaven. Das gehörte noch zu Hamburg damals und ist dort als Orgelmusiker untergekommen und hat dort das Kantorat übernommen. Und hat dort dann in ausgedehnten Wanderungen durch das Watt entdeckt, dass er auch in der Abstraktion arbeiten kann, wie er das in der Malerei schon gemacht hatte, aber eben mit der Kamera. Das war nicht in Anführungszeichen entartet oder verboten. Das war genehm, das war die Natur, die diese abstrakten Formen zeichnet. Und damit konnte er in dieser Art weiterarbeiten. Aber man merkt eben seinem fotografischen Werk an, dass er vom Bauhaus geformt worden ist, dass er unheimlich viel Ahnung von Komposition hat und von grafischer Gestaltung. Und seinen Büchern, insbesondere dem ersten Wattbuch, das ist musikalisch aufgebaut. Auch seinen Filmen merkt man das an. Er ist später Filmemacher geworden, dass er Musiker gewesen ist. Warum die Stiftung? Also der Sohn von Alfred Erhard war nicht reich. Er hat sich jetzt wirklich nicht mit großen Aufträgen auch beschmissen. Er hatte erst so ab den 50er Jahren so einigermaßen ein Auskommen, das ganz gut war durch die Bekanntschaft mit Remzmar. Aber das begründet nicht eine solche Stiftung, sondern er hatte eben einfach das Glück, dass sein Sohn Jens erstens reich geworden ist und zweitens das Werk seines Vaters so sehr schätzte, dass er sein Geld in die Stiftung geben wollte. Dr. Jens Erhardt ist unter Finanz- und Börsenkreisen und Bankkreisen sehr bekannt. Er ist Vermögensverwalter für Privatvermögen, die Nummer 2 in Deutschland. Und man könnte sagen, der Warren Buffett Deutschlands. Ein unglaublich bescheidener, sympathischer, toller Typ. Super, so einen Chef zu haben, weil ich auch schon erlebt habe, wie es ist, wenn Chefs einem die Motivation rauben und drauf rumhauen. Und egal, was man tut, es ist immer schlecht. Dort ist es im Gegenteil, wir haben großes Vertrauen. Es musste ich mehr arbeiten, aber es ist eine ganz wunderbare Zusammenarbeit. Und wir sind jetzt dabei, oder er ist jetzt dabei, tatsächlich auch die Zukunft der Stiftung zu gestalten und auch an die Zukunft zu denken. Denn das derzeitige Stiftungskapital würde eine Weiterarbeit nicht ermöglichen, wenn er dort nicht vorsorgen würde. Das ist insofern auch besonders. Und das Besondere für mich ist, als Direktorin einer Stiftung muss ich mich nicht um die Vermehrung des Stiftungsvermögens kümmern, weil er das selber kann.
Wie funktioniert denn dann genau eine Stiftung eigentlich?
Das klassische und Ideale wäre, dass jemand sehr viel Geld hat und das in das Stiftungskapital einzahlt. So sollte es auch sein. Das ist die Idee der Stiftung und dass mit diesem Kapital gearbeitet wird. Und aus den Erträgnissen heraus wird alles finanziert. Das heißt, sie bleibt stabil, sie bleibt für ewig und immer für die Zukunft bestehen, weil das Kapital erhalten bleiben muss. Das wird von der Stiftungsaufsicht, also einer Behörde, hier ist es der Senat Berlin, auch überprüft. Und es wird auch überprüft, was mit den Geldern, die generiert werden, durch Anlagen in alles Mögliche, Bundesanleihen, Staatsanleihen, Aktienfonds, Immobilien und so weiter, was mit den Erträgnissen gemacht wird. Es muss regelmäßig einmal im Jahr ein Tätigkeitsbericht vorgelegt werden, die Bilanzen werden vorgelegt, das wird alles überprüft. Aber normalerweise ist es so, dass es eben ein großes Stiftungskapital gibt. Das ist in unserem Fall nicht so, denn Herr Erhardt war der Ansicht, dass es ihm lieber wäre, das Geld zu behalten und auf seinem eigenen Konto vermehren zu lassen, als dass er alles in die Stiftung rübergibt. Ich denke auch, dass er das so früh noch nicht wollte. Das wird jetzt vielleicht irgendwann sich noch mal ändern. Er ist jetzt immerhin 82 Jahre alt, hat dieses Jahr 50 Jahre seiner Firma DJE Kapital AG gefeiert und ist immer noch der große Börsenguru. Also den wird man mit den Füßen zuerst raustragen müssen. Und er erfreut sich bester Gesundheit und ist immer noch brillant. Aber idealerweise wäre es, das muss man dann sehen, wie die Zukunft reguliert ist, aber ich mache mir mittlerweile keine Sorgen mehr.
Welche Aufgabe oder besser gesagt, welchen Auftrag hat sich die Stiftung gegeben?
Der Auftrag ist letztlich, das Werk von Alfred Erhardt einer großen Öffentlichkeit zugänglich zu machen und bekannt zu machen. Und um das zu tun, generiert man Ausstellungen, man publiziert Bücher, man versucht, Alfred Erhardt auch außerhalb der eigenen Institution zu verankern. Und für mich war immer sehr wichtig, um das auch machen zu können und lebendig zu halten, Alfred Erhardts Werk in den Dialog mit zeitgenössischen Künstlern, Fotografen zu stellen, weil sonst wäre es ja langweilig. Und es ist auch so, dass sich das gegenseitig befruchtet. Also mehr andersherum, es ist nicht so, dass Alfred Erhardts Werk Künstler befruchtet. Das passiert durchaus auch, das finde ich immer wieder erstaunlich. Sondern es geht vor allem aber auch, dass die Künstler mit dem Werk von Alfred Erhardt agieren können. Aber oft ist es einfach nur eine thematische Überschneidung. Also das hat wirklich dann damit zu tun, ich habe irgendwann das Programm ausgerufen, es geht um das Thema Natur. Es geht immer um Natur in allen Facetten. Und das war lange, bevor auch nur das Wort Anthropozän aufgekommen ist. Also wie gehen wir mit der Natur um? Was ist die Natur für den Menschen? Wie zerstören wir sie? Wie rekonstruieren wir sie? Wie bauen wir Modelle von der Natur, die dann abfotografiert werden? Wie weit setzen wir uns mit der Natur auseinander in unseren politischen Bewegungen? Und aber auch in welchem geisteswissenschaftlichen Zusammenhang wird Natur betrachtet und untersucht und auch fotografisch festgehalten? Also in dem Sinne, wir haben jetzt auch eine Bewegung, die fast schon aus der Lebensphilosophie der 20er, 30er Jahre bei uns heute gelandet ist, mit der Einsicht, dass wir Teil der Natur sind und dass wir möglichst nicht den Ast absägen sollten, auf dem wir sitzen, weil wir auch Teil der Natur sind selbst, auch wenn wir dabei sind, sie zu zerstören. Und wir müssen sie achten, wir müssen sie hüten, wir müssen sie schätzen, wir dürfen sie nicht nur ausbeuten. Das wird sicherlich technologische Lösungen geben, aber es setzt sich alles mit diesem Thema auseinander, aber natürlich nicht auf dem Level von diesen großartigen Fotografien von National Geographic oder Geo oder so, sondern es ist immer künstlerische Positionen. Und da können auch Künstler dabei sein, wie, was weiß ich, Knut Wolfgang Maron, der hat mit Alfred Ehrhardt nicht sonderlich viel zu tun, aber er schätzt das Werk. Da haben wir, was weiß ich, 700 Polaroids gezeigt. Und von dem ganzen Duktus oder Koschiller-Bruck, das ist eher Richtung Neues Sehen und da spiegelt sich alles in den Vitrinen der Kunstmuseen. Aber es geht immer dann, wenn es lose Verbindungen zu Alfred Ehrhardt gibt, dann ist aber immer noch das Thema Natur im Zentrum. Oder mit Naturwissenschaften, Art and Science ist ja jetzt auch wieder ganz in Mode gekommen. Das haben wir schon vor Ewigkeiten gemacht. Wie eine große Ausstellung über Mikrofotografie zum Beispiel. Also ich kann, glaube ich, schon sagen, dass ungefähr 3/4 des Programms nicht Alfred Ehrhardt gezeigt wird. Der Jens Ehrhardt wünscht sich das manchmal ein bisschen mehr. Wir haben auch lange nicht jedes Jahr eine Einzelausstellung mit Alfred Ehrhardt. Wir haben oft Einzelausstellungen mit Zeitgenossen, wo Alfred Ehrhardt überhaupt nicht auftaucht. Außer da in unserer kleinen Ecke mit den Postkarten und den Büchern. In dieser Ausstellung zum Beispiel jetzt aktuell ist es so, dass wir Joan Font-Coberta gebeten haben oder gefragt haben, ob er bereit ist, mit dem Archiv zu arbeiten. Und er hat sich das Konvolut Korallen ausgesucht. Und da sind eben auch einige Korallenfotografien und Korallendias und Negative und eine Vitrine mit dem ganzen Archivmaterial. Aber das hätte nicht sein müssen, wenn er nicht gesagt hätte, so und so läuft das Projekt. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal wird Alfred Ehrhardt eingebunden. Wir haben auch schon Ausstellungen gehabt, wo wir in dem kleineren Raum Alfred Ehrhardt zeigen, in dem größeren Raum den Zeitgenossen. Gerade im Bauhaus hier haben wir das vermehrt getan. Und also das ist sehr dynamisch so. Und ab und zu haben wir auch eine Einzelausstellung mit Alfred Ehrhardt. Aber gar nicht so oft.
Sehr schön. Jetzt wäre noch meine Frage, wer trifft denn die Auswahl? Und weil Sie bekommen ja bestimmt auch eine ganze Menge Zusendungen, also da muss man ja auch mal gucken, was zeigt man da eigentlich?
Also mittlerweile ist es so, dass ich das mache. Ich gestalte das Programm für die Ausstellung und ich gestalte das Programm vor allem für die Veranstaltungen. Die Veranstaltungen sehe ich immer so die vier Füße, auf denen wir auch ruhen, geistesgeschichtlich. Die erste zeitgenössische Position war Claudia Fehrenkämper, die bei Bernd und Hilla Becher studiert hatte und Rasterelektronenmikrofotografien gemacht hat von diesen Käferköpfen, aber auch von Kristallen. Und wir haben eine Ausstellung gemacht über Kristallefotografie der neuen Sachlichkeit. Also Alfred Ehrhardt, Albert Ringer-Patsch, Karl Strüwe, Lotte Jacobi und so fort. Und nebenan im Forum für Fotografie war Claudia Fehrenkämper. Und da habe ich auch als Position wie Detlef Orlopp mit reingebracht, weil ich wollte, dass Jens Ehrhardt langsam herangeführt wird und auch Bereitschaft zeigt, diesen Menschen Geld zu geben, denn wir brauchten Geld, um Kataloge zu machen. Und da habe ich auch verstanden, dass er da anfangs noch ein bisschen zögerlich gewesen ist, weil er sich halt auch immer weiterhin vorgestellt hat, wir zeigen Alfred Ehrhardt, Alfred Ehrhardt, Alfred Ehrhardt. Und ich aber versuchte zu sagen, wir müssen auch zeitgenössische Positionen zeigen, damit es lebendig bleibt. Und das hat funktioniert. Also, aber das bedeutet erstmal so ein bisschen Vertrauen auch zu gewinnen und aber auch zu zeigen, wie es aussehen kann. Aber dann ging es relativ schnell. Wir haben dann auch schon 2008 oder 2009 Koschiller-Bruck gezeigt. Das war was komplett anderes. Und irgendwann habe ich dann auch dem Vorstand, der sehr klein ist, gar nicht mehr die Projekte vorgestellt, sondern ich darf sagen, dass ich das mittlerweile seit vielen Jahren einfach selbst entscheide, weil ich gemerkt habe, dass die da immer ganz gut zufrieden damit gewesen sind. Ein wichtiger Punkt vielleicht auch, also im Vorstand ist auch der Dr. Ludger Derenthal, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass er dabei ist, und zwar seit Anbeginn. Und wenn es irgendwelche fachlichen, kompetenten Aussagen geben sollte und da vielleicht auch mal Vergleiche mit dem, wie die staatlichen Museen funktionieren, er ist ja hier Direktor vom Museum für Fotografie, dann gibt mir das doch schon auch ein bisschen Rückendeckung und das kann ich gut gebrauchen manchmal. Aber insgesamt ist es eine sehr, sehr harmonische Zusammenkunft, wenn der Vorstand tagt. Mittlerweile ist die Tochter von Jens Ehrhardt im Vorstand, die Inga Ehrhardt, aber das war es auch. Also das heißt, wir sind ein sehr kleiner Vorstand und letztlich wird das Programm von mir vorgegeben und ich denke sehr strategisch, programmatisch und natürlich kriege ich jede Menge Bewerbungen rein. Dass da mal jemand durchkommt, ist eher selten, ehrlich gesagt, das ist aber normal und letztlich ist es das Normale, was man macht, man geht vor allem auch in Buchhandlungen, guckt sich Bücher an, Do You Read Me, man guckt sich die Fotobuchpreise an, selbstverständlich auch, guckt sich dann auch an, was in den Galerien läuft. Früher bin ich noch sehr oft auf die Paris-Foto gegangen, das habe ich mittlerweile auch ein bisschen zurückgedrosselt. weil ich denke, jetzt habe ich so viel gesehen. Meine Watchlisten sind so lang und da stehen Künstler schon zum Teil seit 10 Jahren drauf. Wir machen 2026 zum Beispiel eine Ausstellung mit Arno Schidlowski. Da wird auch Alfred Erd überhaupt nicht auftauchen. Ich glaube, mit dem habe ich vor 12 Jahren oder so schon gesagt, ich will eine Ausstellung mit der machen. Ne? Jetzt wird es dann endlich soweit, aber dann kommen halt auch oft Künstler, also ich weiß nicht, alle 3 Tage kommt eine Bewerbung rein und ich antworte immer, es dauert nur manchmal, können wir nicht nächstes Jahr eine Ausstellung machen? Und ich sage, ja toll, Leute, wir planen 2 Jahre im Voraus, wir sind zwar nur eine kleine Stiftung, aber trotzdem, wir planen ja auch mit Museen zusammen. Und wenn ihr ein Buch macht, das wäre auch ein Appell an alle, plant es weit voraus. Wenn ihr ein Buch macht, vielleicht gewinnt ihr eine Institution, die bereit ist, auch ein bisschen Geld reinzutun. Das haben wir nämlich auch dann gemacht, wenn es zeitlich hinhaute. Haben wir, was weiß ich, 3.000 Euro reingetan oder haben dann geguckt, dass die Ausstellung auf Wanderschaft geht. Und wenn 3 oder 4 Institutionen 3.000 Euro reinhauen, dann kann man ja vielleicht schon mal, naja, ein Buch machen. Zumindest ist das schon eine sehr gute Basis. Aber das ist oft viel zu spät. Selbst 2 Jahre ist manchmal zu spät. Und man darf auch nicht vergessen, dass da auf den Watchlisten der Kuratoren eben auch Namen sitzen von sehr berühmten Künstlern und Künstlerinnen. Und wo man vielleicht auch noch ein bisschen wartet, ob man die anspricht, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr Fundus hat oder auch mehr Geld. Denn je bekannter jemand ist, desto mehr, die kriegen ja schon auch ein Künstlerhonorar heutzutage, was ja auch richtig ist. Aber ich kann ja nicht erwarten, dass ich da einem Künstler sage, du hast hier eine Ausstellung und der muss alles bezahlen, ja. Das ist aber meistens der Fall. Auch bei uns müssen Künstler die fertig produzierten Werke mitbringen. Das ist ja schon auch eine Zumutung. Aber es ist so.
Ja, leider. Das ist ganz oft so. Das kennen wir auch von uns. Mit wem arbeiten Sie denn zusammen? Mit Galerien und Museen oder gibt es da irgendeine Besonderheit?
Also das Besondere bei uns ist, auch wenn wir eine Stiftung gemeinnützigen Rechts sind, dürfen wir verkaufen. Wir haben einen gewerblichen Bereich eingerichtet. Hat den großen Vorteil, dass man die Mehrwertsteuer wieder bekommt. Und natürlich auch, dass man Einkünfte erzielt und aber auch, dass die Künstler eben die Möglichkeit haben zu verkaufen. Und natürlich müssen wir dann nicht die Verträge mit den Künstlern machen, sondern mit den Galerien, wenn sie Galerien haben oder Verträge mit den Galerien, das ist extrem unterschiedlich. Aber ich habe es noch nicht so erlebt, dass ein Künstler nicht sehr glücklich gewesen ist, wenn ich gesagt habe, wir machen eine Ausstellung mit dir. Aber dann doch vielleicht unglücklich, wenn ich sage, wir haben aber wirklich wenig Geld für Produktionskostenzuschuss. Also wir können durchaus mal hier und da ein paar Rahmen kaufen oder neue Museumsgläser oder was weiß ich, aber jetzt eine komplette Ausstellung zu produzieren, das übertrifft auch unser Budget. Und das heißt auch für die Künstler, die meisten haben ja auch schon fertig produzierte Werke, wenn sie kommen oder sie haben Galerien, die das dann für sie machen oder haben auch schon andere Möglichkeiten, dass das weiter wandert und. Aber das ist immer ein ziemlich knirschiger Punkt insgesamt, ja.
Jetzt haben Sie vorhin die 20er und 30er Jahre so ein bisschen angesprochen. Wie ist dann denn Ihr Blick auf die zeitgenössische Fotografie heute im Vergleich zu Alfred Erhard?
Also wenn jemand eine Bewerbung schreibt, antworte ich auch meist, und das sind ja meistens Absagen leider, dass ein kuratorischer Blick ja auch immer subjektiv sei. Und es gibt, so wie es auch bei Künstlern, bei guten Künstlern einen Duktus gibt, eine Handschrift, auch bei der Fotografie gibt es Fotografen, wo man relativ schnell sieht, von wem das ist. So gibt es das auch bei einem kuratorischen Blick. Und manchmal rate ich den Leuten auch, guckt mal auf unsere Website, dann kriegt man so ein Gefühl dafür, was ich aussuche. Ich habe auch festgestellt, was ganz witzig ist, zum Beispiel unser geschätzter Kollege hier hinter mir in der Linienstraße, Robert Morath, dass ich wahnsinnig viele Künstler von ihm schon gezeigt habe oder immer, wenn was etwas neuere Position kommt, ich bewundere seinen Blick, aber wir sind da sehr ähnlich, so sehr, dass ich irgendwann sagte, ich kann jetzt nicht nochmal einen Künstler von dir zeigen. Wobei es jetzt nicht so, dass er zu mir kommt, sondern die Künstler kommen zu mir. Also da muss etwas sein, wo es durchaus einen Duktus gibt. Es sollten Positionen sein, die wirklich auf einem künstlerischen Level sich bewegen und nicht nur auf einem rein Fotografie-Level bewegen. Deswegen funktioniert der Begriff Naturfotografie auf gar keinen Fall. Es sind künstlerische Auseinandersetzungen, gerne auch mit Fotografen, die keine Fotografen sind, sondern Künstler, die mit Fotografie arbeiten, was ja auch nochmal einen großen Unterschied macht. Oder Fotografen, die sich auch gut auskennen in dem, was sich in deutschen Museen befinden. Denn das ist auch manchmal eine Erfahrung, die man macht, dass Fotografen von Kunst keine Ahnung haben. Und das kann auch ordentlich nach hinten losgehen. Da können hervorragende Werke entstanden sein. Aber es muss erkennbar sein, dass es eine Konzept, dass es eine Idee dahinter gibt, dass es eine auch möglichst eigenes Werk ist und dass die Idee, die dahinter steht, auch vielleicht im zeitpolitischen Diskurs verankert sein mag oder auch von mir aus nur im ästhetischen Diskurs. So einfach ist es jedenfalls nicht, dass mit dem Begriff Natur- oder Landschaftsfotografie, das greift nicht. Wir haben auffällig viele Fotografen gezeigt für eine Weile, die mit großen Formaten, mit Plattenkameras fotografiert haben, die analog fotografiert haben und eher einen dokumentarischen, sachlichen Duktus gepflegt haben. Auch teilweise solche, wo man gemerkt hat, das ist eben die deutsche Schule. Aber wir haben auch Positionen gehabt, habe ich schon erwähnt, wie Knut Wolfgang Mahrer und Koschila Brook und andere, die wirklich komplett andere Herangehensweisen haben, wo es aber auch eben um eine geisteswissenschaftliche Verbindung gibt oder naturphilosophische Verbindung, weil die sich über den Begriff der Natur und über das Wesen der Natur und die Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur Gedanken gemacht haben. Also durchaus auch Menschen, die vielleicht sich viel in der Natur aufhalten oder die in extreme Naturen gehen, wie ein Olaf Otto Becker zum Beispiel oder ein Jan Scheffler, sich auch durchaus mal Gefahren aussetzen können oder andere, die wirklich vielleicht auch schon in der Natur draußen leben und das atmen. Frank Darius zum Beispiel, der hat unglaublich tolle Arbeiten gemacht. Das kann auch sogar spürbar sein, wenn jemand Meditationen vornimmt und sich in einer bestimmten Art und Weise mit dem auseinandersetzt, woher wir kommen. Thema Meer zum Beispiel, Auseinandersetzung mit See und mit Meer und mit dem aus dem Wasser kommend und, und. Also ich bin alles andere als eine Esoterikerin, das meine ich nicht. Aber man spürt oft in Kunstwerken, woher die Künstler kommen und woher ihre Denke kommt und woher sie ihre Inspiration gezogen haben oder ob das aus ihnen selbst heraus geschöpft worden ist. Und wenn das eine starke Position ist, es ist immer irgendetwas, was einen sofort ins Auge fällt, was einen sofort ergreift, wo man denkt, oh, da ist was. Da ist auch teilweise noch ein Rätsel, da ist etwas, was es noch zu entdecken gilt. Da ist ein, ja, dann wieder dieses blöde Wort Punktum zu verwenden, aber da ist ein Momentum, das einen lässt innehalten, zugucken und zu fragen, was ist das? Warum ist das so und warum wirkt das auch so?
Jetzt haben Sie gerade so ein bisschen in einem Nebensatz gesagt, dass es vielleicht viele FotografInnen gibt, die sich nicht so viel mit Kunst auseinandersetzen oder nicht so gut in der Kunst auskennen. Liegt das vielleicht auch daran, dass dieses Medium so autodidaktisch stark möglich ist, sich damit zu beschäftigen?
Das liegt an den Fotografen selbst. Also das hat nichts damit zu tun, ob man Autodidakt ist oder nicht. Ich habe sogar eher die Erfahrung gemacht, dass ich bewundere Autodidakten sehr, weil die sehr eigene Wege gegangen sind. Das hat einfach damit zu tun, wie weit man seinen Blick öffnet für alles, was es auf dieser Welt gibt und für den künstlerischen Ausdruck per se und aber auch für das Medium, das Wesen des Mediums selbst. Da sind ja auch die ganzen fototheoretischen und medienästhetischen Diskurse, die noch unterlagert sind. Wenn wir jetzt die aktuelle Ausstellung nehmen, Juan von Kuberta, den bewundere ich seit Jahrzehnten, gerade aber auch deswegen, weil er sich immer mit dem Wesen der Fotografie und der ganzen Basis der Fotografie, die Theorie der Fotografie befasst hat und er da eben die Konzepte, eigentlich eher ein Konzeptkünstler als ein Fotograf, kann man sagen, weil er das alles mittransportiert und das anfängt eben, verschiedene Dimensionen einzunehmen. Wenn ein Fotograf eben sich sehr viel mit der Fotografie befasst, befasst er sich ja auch sehr, sehr viel mit der Realität. Und wie ich die Realität, das ist ja das, was mich auch in der Fotografie so fasziniert und weshalb ich sie überhaupt gewählt habe als Dissertationsthema und Magisterthema, weil es immer die Auseinandersetzung ist mit der Wirklichkeit draußen. Und auch in der ganzen Fototheorie, die mich fast noch mehr begeistert hat im 19. Jahrhundert als die Fotografie selbst teilweise, wie sie wirkt, wie wir damit umgehen und warum wir jetzt auf Teufel komm raus diesem Illusionismus hinterherrennen, also jetzt Daguerre und so weiter, ein perfektes Abbild der Wirklichkeit erzeugen zu wollen, bis dahin, dass, wenn es dann erreicht ist, man merkt, dass das nicht die Kunst sein kann, weil sie zu realistisch ist. Also der Illusionismus ist dann etwas, was dem, was wir als Kunst definieren, entgegenstehen kann, nicht sein, nicht muss. Und wenn es um den Begriff eben der Mimesis geht und man anfängt darüber nachzudenken, welche Bedeutung das hat in der Kunst und innerhalb der Kunstwerke, dann landet man ja auch automatisch bei der Fotografie und dem Spiegel oder dem Fenster von Alberti und so fort. Also man ist ja immer wieder damit konfrontiert, dass Fotografie sich mit der Wirklichkeit beschäftigt, bis dahin, dass man auch versucht, die subjektiven Positionen als Wirklichkeit rüberzubringen, was nicht immer gut gelingen mag. Aber wenn ein Fotograf sich vorwiegend mit der Technik allein auseinandersetzt, ist das so wie eine Ballerina, die eben das Tanzen lernt, aber sie ist erst dann perfekt, wenn man die Technik nicht mehr sieht. Die Technik muss eine Basis sein und da ist alles erlaubt, aus meiner Sicht auch die KI erlaubt, um Kunst zu erzeugen. Das ist ein Werkzeug. Aber dieses Werkzeug muss erarbeitet sein und man darf es nicht mehr sehen, spüren und es darf nicht im Vordergrund sein. Und dazu gehört eben auch die Landschaft, das Außen oder das Porträt, die Architektur, was immer, die Wirklichkeit abzubilden. Und da geht es nicht um die reine Perfektion des Schattens allein, sondern es geht auch um den ganzen konzeptuellen Hintergrund. Ansel Adams zum Beispiel war der absolute, wissen wir ja alle, absolute Perfektionist der Dunkelkammer, aber er hatte eine Idee dahinter. Und diese Idee hatte was mit der Natur zu tun und das ist eine, er hat die Natur ja auch durchdrungen in einer Art und Weise, sonst hätte er das niemals so fotografieren können. Aber die Technik hatte er halt unter den Füßen. Das wäre zum Beispiel so ein ideales Beispiel. Oder Gustave Le Gray mit seinen Seestücken zum Beispiel auch. Ja? Ein absoluter Techniker und Fummler und auch Manipulateur, der sich selbst belogen hat von mir aus. Aber er hat großartige Seestücke geschaffen, weil er die See geliebt hat und weil er wusste, was das Meer ist. Man sieht es einfach.
Ja, das große Wort, was durch die Fotoszene wabert oder die zwei Buchstaben, die durch die Szene wabern, nämlich KI, haben Sie gerade schon im Nebensatz auch wieder erwähnt. Wie stehen Sie denn dazu? Ist es dann auch entscheidend, wie das Konzept aussieht?
Ja, also die generative Fotografie gibt es ja auch schon länger als jetzt erst seit der KI. Und die Rasterelektronenmikrofotografie, X-Ray und so fort, ist das Fotografie oder nicht? Beim Rasterelektronenmikroskop ist es ja auch so, dass Daten ausgesendet werden. In der Astrofotografie wissen wir, dass die Farben nicht real sind, sondern die werden hinterher drauf geklatscht. In der Rasterelektronenfotografie auch. Es sind Daten, die schwarz-weiß, es ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie, weil das auf Daten basiert. Und ob das nun die KI ist und die ist nicht durch eine Kamera gelaufen, sondern die nährt sich aus anderen Bildern und wird mit Prompts irgendwie gesteuert. Ich gehe da auch mit Stefan Gronert, das hat er auch so schön gesagt in einem der Podcasts. Das sind Werkzeuge, mit denen man Kunst erschaffen kann. Man kann aber auch schrecklichsten Kitsch erzeugen. Und es gibt Menschen, die lieben Kitsch und tun sich das an die Wand und sagen, es ist Kunst, das ist alles legitim. Was hinterher dann von der Mehrheit als Kunst definiert wird und im Museum landet, das ist dann eben vielleicht auch Gemeingut und da muss man auch nicht immer einverstanden sein. Das ist immer eine Frage der Interpretation. Aber ob Bilder mit egal was generiert werden und wenn ich meinen Finger nehme und in die Schokolade fasse und damit dann wieder einen Kreisel zeichne, dann ist das ja auch ein Bild. Und wenn ich mit Kamera oder ohne Kamera Bilder erzeuge oder nur mit Computer, aus meiner Sicht ist das eine relativ müßige Diskussion. Und ob man auch jetzt versuchen soll, dem neue Begriffe sogar zu geben, es interessiert mich einfach nicht so sehr. So wie ich sagte, wie eine Ballerina eben die Technik unter den Füßen haben muss. Und je weniger man die Technik sieht, desto größer ist die Kunst. So ist es, glaube ich, auch in der Kunst letztlich. Man muss sein Medium beherrschen. Spannend ist es, verschiedene Medien auch auszuloten, muss aber auch nicht sein. Ich habe auch mich nicht so wahnsinnig viel mit KI beschäftigt. Ich habe mich mit John von Kuberta beschäftigt und gesehen, wie er halt arbeitet. Und das kam schon auch aus analogen Ideen heraus, wie er seine Fiktionen begründet hat. Und es geht wieder darum, dass die Fotografie eben eine Konstruktion sei und dass die Fotografie auch immer subjektiv ist und keineswegs objektiv sein kann. Weil wenn 10 Leute das gleiche Objekt fotografieren, gibt es 10 verschiedene Fotografien. Sondern dann habe ich mal angefangen, aufgrund von Joan von Kuberta mal ein bisschen mehr herumzugucken, was haben denn eigentlich Künstler schon erzeugt mit KI oder welche Bilder gibt es? Und mir ist halt relativ schnell aufgefallen, dass es da unfassbar viel Zeug gibt, was aus meiner Sicht heraus, also hier würde das nicht landen, nicht so wahnsinnig spannend ist, sondern nicht unbedingt Kunst ist. Also das ist im künstlerischen Bereich nicht so sehr unbedingt ein Faktor. Und um mit KI Werke zu erzeugen, die auch wirklich auf einem ästhetischen Level sind, und ich finde, das ist dem von Kuberta zum Beispiel sehr gut gelungen hier in diesem Fall, die eine Ästhetik haben und vielleicht auch Verwirrung erzeugt, sodass man dann irgendwann denkt, also irgendwas stimmt hier nicht, so wie in dieser Ausstellung, wo kommt das her? Also, dass es nicht mit dem Holzhammer ist, dass es nicht zu deutlich ist, dass da nicht zu viel mit der Technik herumgefummelt wird und gespielt. Das ist alles oft viel zu viel, zu bunt, zu quietschig, zu tief, zu irgendwas. Es gibt nicht sehr viele Kunstwerke, von denen ich sagen würde, dass das Kunst ist, wenn die mit KI erzeugt sind, weil man muss auch da höllisch aufpassen, dass man da nicht zu sehr im zu viel und im zu kitschigen irgendwie landet.
Ja, und dafür ist es vielleicht auch noch zu jung und zu frisch, als dass da jetzt noch die Entwicklung weitergegangen ist. Also da muss noch ein bisschen Entwicklungsarbeit geleistet werden.
Richtig, aber das wird kommen und ich bin da vollkommen gelassen. Es ist mir, wie gesagt, vollkommen egal, wie die Bilder generiert werden. Die Ästhetik muss stimmen. Da sind wir ja auch wieder dabei, was ist ein gutes Bild? Das ist ja auch immer so eine schöne Frage. Das ist natürlich auch sehr subjektiv, aber es gibt immer wieder objektive Kriterien, die man versuchen kann herauszuarbeiten, um das, die Güte und die Qualität eines Bildes zu bewerten. Ich fand es auch immer sehr interessant, von wegen Objektivität von Bewertungen, wenn wir Jury-Sitzungen hatten, egal wo. Es war doch immer sehr auffällig, dass man bei den Jury-Sitzungen, wo ich dabei war, meistens relativ schnell sich einig geworden ist. Also muss es objektive Kriterien geben und die gibt es auch. Erfahrungshorizont, der Blick, Komposition, Farbe, Idee, Konzept, da gibt es schon einiges, was man herausarbeiten kann, weshalb ein Kunstwerk oder eine Fotografie, ein Bild einen starken Ausdruck bekommt.
Wunderbar, dann lassen Sie uns doch mal einen kleinen Ausblick machen auf die kommenden Ausstellungen.
Also die nächste Ausstellung wird Kilian Breyer sein, der bei Otto Steinert fotografiert hat, mit dem Nachlass von der Familie, direkt aus Hamburg kommend. Es wird eine super Ausstellung auch wieder, große Qualität. Die wird kuratiert von Franziska Schmidt. Dann haben wir im Sommer eine Ausstellung mit der australischen Künstlerin Janet Lawrence, die keine Fotografin ist. Und sie wird eine ganze Installation auf der Basis der Fotografien von Alfred Erhard erzeugen, aber auf Gasestoffen, Drucke. So ganz genau weiß ich auch noch nicht, wie sie es macht, aber ich kenne ihre Arbeit und sie hat Carte Blanche. Und ich bin sicher, das wird auch super. Und im Herbst werden wir dann eine Alfred Erhard-Ausstellung machen. Die heißt, ich habe den Titel gerade nicht, Der Bauhäusler und Filmemacher Alfred Erhard. Und da geht es nicht nur darum, möglichst viele Filme zu zeigen auf verschiedenen Screens und Dokumente und Materialien und so weiter, sondern wir werden eben auch das gelbe Buch herausbringen, Alfred Erhard Film. Denn wir haben jetzt das rote Buch, Alfred Erhard Malerei, und das blaue Buch, Alfred Erhard Fotografie. Und dann haben wir die Bauhaus-Trilogie fertig. Ja, und dann machen wir Arno Schidlowski im Jahr drauf. Dann eine Ausstellung machen wir, die ist sehr naturwissenschaftlich. Da muss man sich auch fragen, ist das jetzt Kunst oder nicht? Ich wage mal den Schritt, es geht um das Thema Sand und Sandkörner und auch um die Seltenheit von Sand, bestimmten Sanden für den Bau von was auch immer. Für Beton wird anderer Sand verwendet als für Chips und so fort. Und dass der Preis von Sand eben sich vervielfacht hat in letzter Zeit, dass es langsam ein kostbarer Rohstoff geworden ist. Aber es geht eben auch um das Sandkorn als solches und da wird ein Mikrofotograf und Forensiker vom ehemaliger Forensiker vom BKA eine Einzelausstellung bekommen. Das hat mit Alfred Erhard sehr wenig zu tun, aber es geht wieder um eine naturwissenschaftliche Auseinandersetzung und es geht auch um Synästhesie in diesem Fall. Also mehr kann ich jetzt auch noch nicht verraten. Mikrofotografien von Sandkörnern wird auch wieder mit Alfred Erhard zumindest kombiniert werden.
Ah, sehr, sehr spannend. Da habe ich auch einen Bericht drüber gelesen, dass die in Dubai nicht einfach ihren Sahara oder ihren Wüstensand nehmen können, weil der einfach die falsche Beschaffenheit hat.
Ja, je älter der Sand ist und wenn er aus dem Meer kommt oder oft durch den Wind gewirbelt ist, dann ist er zu rund und dann funktioniert das nicht, weil er nicht genug hält, um Beton daraus zu erzeugen. Also das wird auch eine spannende Ausstellung. Und dann vielleicht, das wissen wir noch, also es gibt noch eine offene Position 2026. Angedacht ist tatsächlich mal wieder eine Einzelausstellung mit Alfred Erhard zu machen. Und das hat dann mit Natur nichts zu tun, sogar über Industriefotografien von Alfred Erhard. Das ist noch nicht ganz ausgereift.
Apropos Alfred Erhard, wie viele Fotografien hat Alfred Erhard eigentlich geschaffen und wo lagern Sie das Ganze?
Stimmt, das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Faktor unserer Arbeit. Wir haben ja sogar eine Archivarin, wir haben eine Restauratorin. Wir haben den ganzen Fundus eben mittlerweile tatsächlich durchinventarisiert und wissen jetzt auch erst seit kurzer Zeit, dass wir ungefähr 25.000 Prints haben. und ungefähr 1100 Glasnegative und Zelluloid habe ich jetzt vergessen, steht auf der Website, aber ein paar tausend und eben auch ein paar Dias, so. Aber es sind ungefähr 25.000 Prints. Das heißt, man muss die ja alle einzeln einscannen, bemessen, also beschriften und. Dann rausnehmen, in eine andere Tüte rein, möglichst noch mit einer anderen säurefreien Papier unterstützen, Inventarnummer drauf und so fort. Also das ganze Spaß hat jetzt 22 Jahre gedauert. Wobei das immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil das eben hier immer der laufende Betrieb ist. Und wir haben tatsächlich dann aufgrund oder dank von Corona sind wir dann ein großes Stück weitergekommen, weil wir weitergearbeitet haben in der Zeit. Und da hatte dann tatsächlich die Archivarbeit nochmal einen ordentlichen Zug gekriegt. Aber so eine Archivarbeit ist nie beendet. Wir haben jetzt auch nochmal, wir sind tiefer in die Recherchen gegangen und versuchen jedes Schnipselchen über Alfred Erhard, das irgendwo in Archiven lagert, zu sammeln für unser Dokumentenarchiv, das übrigens sehr, sehr gut bestückt ist. Also Alfred Erhard hat er fleißig gesammelt. Und laut dem Filmhistoriker Thomas Tode aus Hamburg, der die Filmausstellung kuratieren wird, ist das eines der besterhaltenen Dokumentenarchive von Filmemachern der Nachkriegszeit. Er war ja vor allem Filmemacher, Alfred Erhard, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Und letztlich ist aufgrund der Erfolge, die er im Bereich Kulturfilm gefeiert hat, sein fotografisches Werk in Vergessenheit geraten. Also er war wirklich als Filmemacher bekannt in den 50er, 60er Jahren mit 4 Bundesfilmpreisen und. Aber dass der ein herausragender Fotograf auch gewesen ist, das war durchaus in den 50er Jahren noch in den Preisen spürbar, weil die waren oft für die beste Fotografie ausgelobt. Aber in den 70er Jahren war das alles komplett vergessen. Also man musste dann wirklich Anfang der 80er Jahre, als auch Wildes angefangen haben, mit Alfred Erhard überhaupt zu arbeiten, da mussten die den richtig ausgraben, weil es komplett vergessen war. Also wir haben sogar jetzt einen Genealogen beauftragt, noch mal ein bisschen tiefer zu recherchieren. Und es tauchen immer wieder neue interessante Dokumente auf, vielleicht auch in Hinsicht darauf, irgendwann schreibe ich vielleicht mal eine Biografie oder ein Buch, so eine normale Biografie, natürlich künstlerisch angedockt, wo dann auch die Dokumente alle Eingang finden werden. Und wir zeigen da ja auch immer wieder Dokumente aus dem Archiv, wie auch bei der Filmausstellung. Das ist tatsächlich auch ein wichtiger Bestandteil. Und morgen kommt eine Promovantin, die über Alfred Erhard promovieren möchte, die gefragt hat, ob das Werk von Alfred Erhard noch irgendwie Facetten gibt. Sie findet den so toll, dass da noch genug Material da ist, über das man promovieren könnte. Und ich muss natürlich sagen, naja, ich habe ja promoviert, da habe ich schon einiges abgegrast. Aber warum nicht über die Architektur und Industriefotografie von ihm, die auch nicht so schlecht ist. Man spürt da sehr stark durchaus Albert Ringer-Partsch und viele andere und Charles Wheeler und was weiß ich alles drin. Germain Krull und die ganzen Modernismen der 20er Jahre, aber da kann man auch was drüber machen. Also das heißt, wenn es tatsächlich was werden sollte, würde ich mich sehr freuen, aber dass man Inspiration gibt, dann auch weiter in der Wissenschaft, sogar über einen Künstler noch weiter zu recherchieren, über den man glaubt, da ist schon alles irgendwie gesagt worden.
Ja, liebe Frau Stahl, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute und viele Grüße nach Berlin und bis bald.
Mal. Ja, ich danke auch für das Gespräch. Und wenn Sie nach Berlin kommen oder wer auch immer, wir sind immer für Sie da. Die Tür steht offen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank nochmal an Dr. Christiane Stahl, die Direktorin der Alfred-Erhard-Stiftung in Berlin. Die gerade erwähnte Ausstellung von Kilian Breyer mit dem Titel »Abstrakt konkret«, Materie, Licht und Form wurde am 11. Januar 2025 eröffnet und läuft noch 4 Monate bis zum 11. Mai 2025. Adresse: Alfred Erhard Stiftung, Auguststraße 75 in 10117 Berlin. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags 11 bis 18 Uhr und an den üblichen Feiertagen ist natürlich geschlossen. Mehr Informationen zur Alfred-Erhard-Stiftung unter www.aestiftung.de und selbstverständlich braucht ihr nicht mitschreiben. All diese Informationen sind wie gewohnt zum Anklicken in den sogenannten Shownotes aufbereitet. Ja, und kleiner Hinweis noch. Noch bis zum 2. Februar sind die Bücher vom Deutschen Fotobuchpreis in Regensburg zu sehen. Parallel zur Ausstellung von Morgane Schäfer in der Städtischen Galerie im leeren Beutel. Und die Bücher gehen dann auf Tournee. Die genauen Tourneedaten bekommt ihr regelmäßig hier. Ja, das war's für heute. Lasst ein kostenloses Abo da, tragt euch in den Newsletter ein und schreibt mir, wenn ihr wollt und wenn es Fragen gibt, eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Wenn ihr diesen Podcast interessant findet, dann empfiehlt ihn gern weiter und lasst mir eine Bewertung da auf Spotify, auf Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcast hört. Fotografie Neu Denken, der Podcast, ist eine Produktion von Studio Andy Scholz, Dezember 2024 und Januar 2025. Konzeption, Redaktion, Produktion, Schnitt und Musik, Andy Scholz. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Reinhören, gesund bleiben da draußen, ciao, ciao und bis bald.
Fotografie Neu Denken, der Podcast.